Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Das Guenophon, ein Videotelefon für Senioren. Als erstes ein rechtlicher Hinweis, der leider sein muss. Alle im Folgenden vorgestellten Ideen, Pläne, Zeichnungen, Modelle, Fotos etc. unterliegen, sofern nicht explizit anders gekennzeichnet, der folgenden Lizenz: Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0. Kurzfassung: Privater, nicht kommerzieller Nachbau ist erlaubt und sogar erwünscht. Aber wer das Ding nachbaut, um es gewinnbringend zu verkaufen, der bekommt rechtlichen Ärger. So, wer hat es erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern meine Wenigkeit, Stefan Bauer. Eigentlich bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter der Bauer ITCS UG, haftungsbeschränkt. Ich habe noch ein Open Source Projekt namens X2Go an der Backe, in welchem ich gleich mehrere Funktionen ausübe. Und zu guter Letzt bin ich auch noch der erste Vorsitzende der Open Remote Computing Association. Das ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Und jetzt fange ich auch noch an, ein Videotelefon zu bauen und könnte echt meinen, mir ist langweilig. Aber wie kam es denn jetzt überhaupt dazu? Nun, ich war unzufrieden mit der Gesamtsituation, wie man an dem hier abgebildeten Tweet sieht. Und kurz danach meldeten sich 4 weitere Leute bei mir, die alle in einer ähnlichen Lage waren. Teilweise sogar mit Demenzpatienten. So, worauf kommt es bei einem Seniorenvideotelefon an? Wir brauchen ein seniorenfreundliches, vertrautes Bedienkonzept. Somit als zentrales Bedienelement dient ein Telefonhörer, vielleicht noch je nach Anwender ein Rufknopf, Kurzwahltasten oder sogar eine Wählscheibe, weil sich eine demente Person sehr wahrscheinlich noch an deren Funktionen und an Telefonnummern aus der Vergangenheit erinnert. Alle sonstigen Funktionen müssen dagegen von der Familiengegenstelle fernbedienbar sein. Also die Audio- und Videoeinstellungen. Weiterhin muss zumindest das Basismodell aus auch im Lockdown verfügbaren Komponenten bestehen und, ganz wichtig, wir brauchen eine anfängertaugliche Konstruktion, also etwas, was sich ohne Lötkenntnisse und ohne teures Spezialwerkzeug zusammenbauen lässt. Im Prinzip muss die Montage mittels Laubsäge, Schraubzwingen, Zangen, Akkuschrauber und Heißklebepistole am heimischen Küchentisch möglich sein. Und es darf natürlich nicht zu teuer werden. Die magische Grenze sind 250 Euro pro Gerät, denn um diesen Preis bekommt man fertige Videotelefone im Businessbereich. Und damit kommen wir zu Bauers Law. Every successful open source project starts with a just a hobby won't be big and professional like GNU post to a mailing list. Wer zu jung oder nicht Linux-affin genug ist, um dieses Zitat zu erkennen, mit diesen Worten hat Linus Torvalds damals den Beginn der Entwicklung am Linux-Kernel angekündigt. Nachdem dann ein erster Mittwochaufruf beim Hackerspace Freiraum Ulm ohne Reaktion blieb, wurde der nächste breiter gestreut. Ziel waren dann die Linux-User-Groups Ulm und Stuttgart, der Hackerspace Checkspace in Stuttgart sowie der Ulmer Erfinderstammtisch. Und da kam dann auch ein bisschen was zurück. Aus der Lug Stuttgart wenigstens ein paar warme Worte, sowie von Checkspace-Mitgliedern der eine oder andere gute technische Tipp. Es fanden sich dann auch noch ein paar weitere Mitstreiter über den Ulmer Erfinderstammtisch und über die Linux User Group Ulm. So, ein Videotelefon, das braucht natürlich auch ein Gehäuse. Und das Ergebnis des ersten Entwurfs war dann: 3D Design is hard, let's go shopping. Nein, ernsthaft. Wenn man vor 22 Jahren mal AutoCAD angefasst hat, dann vor 15 Jahren nochmal für ein kleineres Konstruktionsprojekt QCAD und danach gar nichts mehr, dann ist die Lernkurve zum aktuellen FreeCAD oder OpenSCAD sehr steil. Zu steil für meinen Geschmack. Und deswegen habe ich für den ersten Prototyp dann stattdessen zu Papier und Wellpappe gegriffen. Wellpappe ist ähnlich dick wie Spauholz, was ich als Zielgehäuse vorgesehen habe. Und das lässt sich sogar noch einfacher bearbeiten. Jetzt seht ihr hier zwei Stellen auf den Bildern, die mit Big Scary Hole beschriftet sind. Und was könnte da bei einem Videotelefon wohl hingehören? Richtig, ein Display, das auf dem Postweg zu mir feststeckte. Einen Tag vor Weihnachten hieß es im DPD-Tracking, Zustellung voraussichtlich zwischen 28. und 30.12. Da war es gerade noch 10 Kilometer von mir entfernt im Depot. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass es am Weihnachtsabend nicht mehr ausgeliefert wurde, weil so ein Paketfahrer da auch sicher Besseres zu tun hat, als noch Pakete auszuliefern. Aber als die Anzeige dann auf Zustelltermin unbestimmt umsprang und ich am 28.12., also am ersten Werktag nach Weihnachten, in der Diskussion mit dem Support auch nichts erreichen konnte, habe ich mir mal deren Website etwas genauer angeschaut. Und siehe da, auch wenn mein Paketstatus Zustelltermin unbestimmt lautet, kann ich eine Zustellung zum Wunschtermin beauftragen, und zwar zum nächsten Werktag. Ja, dann machen wir das doch mal. Und siehe da, an diesem Tag kam das Paket dann auch. Man sieht also, die Prozesse bei DPD funktionieren einwandfrei, man muss sie nur nutzen. Und nachdem dieses Display, wie gesagt, erstmal noch auf sich warten ließ, habe ich über die Weihnachtsfeiertage zunächst mit einem anderen, kleineren Display rumexperimentiert, was mir ein Bekannter überlassen hatte. Diesen Prototyp hatte ich dann Mickey Mouse getauft. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wie ich auf den Namen kam. Und am 29.12., da kam dann, wie gesagt, das lang erwartete Display. Und der Soll-Ist-Vergleich beim Einbauversuch zeigte dann einige Schwächen in der Bemaßung, die nur zum Teil mittels Teppichmesser noch korrigiert werden konnten, denn Schneidwerkzeuge haben in der realen Welt blöderweise keine Undo-Funktion. Aber wir haben einen Prototyp mit Display, laut, bunt und in Farbe. Das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt will man vielleicht nicht unbedingt das Vertical Video Syndrome unterstützen und dieses hochkant montierte Display macht das Gehäuse auch unnötig kompliziert, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich mir für den zweiten Prototyp, wieder aus Wellpappe übrigens, ein paar Inspirationen aus der Vergangenheit geholt. Danke Bundespost für die Inspiration. Und siehe da, wir haben einen zweiten Prototyp, aktuell mit einem mechanischen Gabelumschalter. Mein Traum wäre allerdings eine Lösung, die ohne bewegliche Mechanik auskommt. Das ist also noch eine Aufgabe für Zukunft, Stefan. Dafür kann man den Gabelumschalter jetzt schon mal schön klackern lassen. Und wir haben unser erstes technisches Problem. Die Tests mit BearZip als Voice-over-IP-Software waren im ersten Anlauf sehr ernüchternd. Und das, obwohl der verwendete Codec auf dem Raspberry Pi eigentlich hardwarebeschleunigt sein sollte. Gefühlt hinkt das Bild dem Ton 3 Sekunden hinterher. Aber wie bestimmt man das jetzt genau und womit vergleicht man das? Nun, im Browser laufen Videos mit dem gleichen Codec flüssig, selbst im Fullscreen. Also schnappen wir uns doch mal eine kleine Streaming-App und basteln eine HTML-Seite darum herum. And we proudly present Advanced Winkelkatzing. Dieser niedliche alte Analogwecker mit Sekundenzeiger wird nun abgefilmt. Indem man den Bildschirm neben den echten Wecker stellt, kann man nun die Position des Sekundenzeigers auf dem Bildschirm mit der Position des echten Zeigers vergleichen und so die Verzögerung bestimmen. Aber es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das unser einziges technisches Problem geblieben wäre. Das nächste ist, Smart TVs sind tatsächlich gar nicht smart, sondern strunzdumm. Man kann über das HDMI-Kabel ein Schalte dich ein und mach mich zu deiner aktiven Signalquelle Steuersignal vom Pi an den TV senden, um dort das Videotelefonat anzuzeigen. Ja, eigentlich. Es verstehen noch nicht alle TVs mit HDMI-Anschluss dieses Signal. Und man darf auch kein Billig-HDMI-Kabel verwenden, weil dort nämlich die Adern für die Steuerleitung eingespart werden. Selbst die Smart-TVs, die das Signal verstehen und die über das richtige Kabel angeschlossen sind, verstehen aber zumindest teilweise das Signal, mach jetzt den TV-Tuner wieder zur aktiven Signalquelle nicht. Um den Wohnzimmer-TV mitbenutzen zu können, braucht man also wohl ein anlernbares Infrarot-Dongle, sonst findet Omi nicht mehr zum Fernsehprogramm zurück. Das mit dieser Standardisierung, das wird sich wohl nie durchsetzen. Ja, und ein paar Probleme nicht technischer Art gibt es natürlich auch noch. Zum einen die Zeit bzw. Manpower. Nur zwei der eingangs erwähnten Mitstreiter sind Techies. Keiner macht aktuell aktiv mit. Es hängt also alles an mir. Genauso wie Firma, Verein, Projekt, Privatleben. Zum anderen, Geld und Material bzw. Materialverfügbarkeit. So langsam ist meine Schmerzgrenze erreicht und es fehlt immer noch ca. 200 bis 400 Euro für diverse Varianten, die ich noch bauen und testen muss. Und ich habe leider keinen Goldesel. Nicht falsch verstehen, die Preisobergrenze für ein einzelnes Grammophon wird bei 250 Euro bleiben. Aber die Entwicklung verschlingt nun mal ein Vielfaches davon. Und dabei arbeitet die Zeit gegen uns. Das goldene Fenster, die günstige Gelegenheit, die ist jetzt. Aktuell ist die Bundesnotbremse bis zum 22. Mai beschlossen. Und der nächste Lockdown kommt bestimmt. Denn die dritte Welle, die ebbt zwar gerade hoffentlich ab, aber eine vierte ist wahrscheinlich. Wenn das Grammophon zu spät fertig wird, dann kann man es entweder nicht aufstellen, wenn schon wieder Lockdown ist, oder man braucht es nicht mehr, weil Corona überstanden ist und die Besuche wieder uneingeschränkt möglich sind. Das Fazit lautet also, ohne eure aktive Mithilfe wird das hier nichts. Wenn ihr wollt, dass das Grammophon rechtzeitig fertig wird, müsst ihr entweder euer Know-how und eure Zeit oder euer Geld, gerne auch in Form von Materialspenden, wenn ihr meint, ich versauft es sonst bloß, mit einbringen. Wo sich Aufgaben sehr gut auf mehrere Schultern verteilen ließen, sind insbesondere die Bereiche SIP, VPN und Patch-Management, aber auch GUI-Programmierung in Python. Einen dedizierten Webserver zu haben, vor allem mit Admins auch, die sich darum kümmern, wo dann ein Wiki draufläuft, eine Mailingliste etc., wo man sich darüber koordinieren kann, das wäre halt wirklich toll. So, warum brauchen wir überhaupt ein VPN? Weil Senioren schon genug Schock- und Scam-Anrufe über das normale Telefon bekommen. Ein direkt erreichbares Grammophon wäre eine Goldgrube für diese Betrügerbanden, da es die alten Leute als viel vertrauenswürdiger ansehen werden als das normale Telefon. Weil da ruft mich ja immer nur mein Enkel drüber an. Deswegen ist diese Abschottung per VPN unbedingt notwendig. Ich tendiere gerade zu OpenVPN statt WireGuard, auch wenn letzteres performanter sein soll, aus zwei Gründen. Erstens kann man OpenVPN über TCP tunneln und das könnte sich noch als nützlich erweisen. Und zweitens, WireGuard ist noch nicht in Debian Stable, wobei es mittlerweile auch in den Backports drin ist von Debian Stable. Ein Knackpunkt bei der VPN-Geschichte ist nämlich, dass unser Netz IPv6-only sein muss. Weil man nur so Adressbereichskollisionen, wenn man mal Netze zusammenlegen muss, hinreichend gut vermeiden kann. Und es soll ja durchaus vorkommen, dass mal Leute heiraten und deswegen der Familienclan erweitert werden soll. Deswegen brauchen wir OpenVPN mindestens in Version 2.5. Pakete, die wir verwenden, sollten aber aus dem offiziellen Debian-Repo oder aus dem offiziellen OpenVPN-Debian-Repo stammen, weil sonst wird das bei den Updates immer haarig. Und das Dilemma dabei ist halt, Debian Stable hat nur eine ältere OpenVPN-Version, die noch zwingend IPv4 braucht. Und das OpenVPN-Debian-Repo, wo ich die IPv6-Only-Version herkriegen könnte, hat keine ARM64-Pakete, die ich für den Pi brauche. Manchmal gibt es allerdings lustige Zufälle. Am 4. März hat ein Debian-Developer auf Twitter bezüglich OpenVPNs angeblich Mangel im IPv6-Only-Support gemeckert. Ich habe ihn dann einen Tag später öffentlich korrigiert und erwähnt, dass es OpenVPN 2.5 aber halt noch nicht für diese ARM64-Plattform gibt, wo ich es dringend bräuchte für das Grammophon. Und am selben Tag kommt dann auf Twitter ebenfalls ein OpenVPN-Entwickler daher, klingt sich ein, erkundigt sich nach den Details des Warum und Wieso und schubst ein paar Dinge und Leute an. Aussage dann, Buster Backports ist auf dem Weg, 1 bis 2 Tage, sagt man mir. Das mit den 1 bis 2 Tagen hat er nicht so ganz gestimmt. Es hat leider nicht mehr zu den Chemnitzer-Linux-Tagen gereicht, wo ich den letzten Vortrag gehalten habe. Aber am 25. März diesen Jahres waren dann die Pakete für OpenVPN 2.5 in den Buster Backports verfügbar. Und somit können wir jetzt OpenVPN mit IPv6-Only auf dem Pi fahren. Ja, was gibt es seit den Chemnitzer-Linux-Tagen noch alles Neues? Nun, zum Beispiel das erste Testtelefonat zwischen 2 Grammophon-Prototypen, wobei einer schon im Webhappe-Gehäuse montiert war. Dann haben wir noch per Zufall herausgefunden, dass der Pi 4 nicht generell mit Chromium und WebRTC überlastet ist, was der Grund war, oder was mit ein Grund war, warum wir auf diese SIP-Lösung gehen wollten, sondern nur, wenn mehrere Teilnehmer in einer Konferenz mit dabei sind. 2 Teilnehmer per Jitsi zu verbinden, das funktioniert auch ohne Stocken und Ruckeln, selbst bei Videokonferenzen, die länger als 30 Minuten dauern. Wir hatten im Test früher mit mehreren Leuten nach spätestens 10 Minuten schon Probleme. Das heißt also, wenn uns SIP oder Voice-over-IP Qualitätsprobleme macht, weiterhin macht, dann haben wir mit Chromium und WebRTC zumindest noch ein Fallback in der Hinterhand. Ja, weiterhin gibt es noch jede Menge neue Konstruktionszeichnungen. Zum Termin des Linux Presentation Days wird dann hoffentlich auch das erste Gehäuse aus Sperrholz mal fertig sein. Und wir bekommen sehr wahrscheinlich einen Baubericht über das Grenophone in einer der nächsten Ausgaben des Make-Magazins veröffentlicht. Und damit kommen wir auch schon zum Ausblick. Eine der Fragen ist, nimmt man einen eingebauten Bildschirm, wie jetzt hier auch hinter mir zu sehen, oder einen abgesetzten Bildschirm und falls letzteres einen dedizierten TFT oder einen Fernseher. Hintergrund der Geschichte ist folgendes. Diese Oma-Seite, die braucht nicht zwingend einen Touchscreen und Bildschirme ohne Touchfunktion sind deutlich günstiger. Man könnte also einen günstigeren, größeren Bildschirm hinter dem Grenophon verbauen. Und das kann dann auch ein privat oder in der Firma ausgemusterter alter Fernseher oder TFT sein. So, und hier haben wir noch eine Übersicht über die geplanten Ausbaustufen. In Stufe 1 sollen 1 zu 1 Videotelefonate mit fest voreingestellter Gegenstelle funktionieren. Ab Stufe 2 gibt es dann eine Kurzwahlfunktion, mindestens auf der Enkelseite. Die Stufe 3 soll dann auch Konferenzvideotelefonate von der Enkelseite aus möglich machen. Wobei wohl nicht mehr als eine Dreierkonferenz gehen und wenn wir so eine Leistungsbeschränkung wie beim Pi halt haben. Und spätestens in Stufe 4 möchte ich dann auch Lauthören und Freisprechen unterstützen, sowie eine Sprachwahl natürlich ohne Cloud. Den aktuellen Entwicklungsstand, den dokumentiere ich auch immer im Wiki der Linux User Group Ulm unter der hier oben genannten Adresse. Wem die zu kompliziert ist, der gibt einfach nur lukeulm.de ein und klickt dann in der Navigationsleiste auf Grenophone. Und wer jetzt findet, dass das Grenophone eine coole Idee ist und er bei der Entwicklung mithelfen möchte, entweder tatkräftig oder finanziell, der möge sich bitte über die Kontakt-E-Mail-Adresse tux@lukeulm.de bei uns melden. So, das war's. Wir sind am Ende des Vortrags angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für das Interesse und stehe natürlich auch im Anschluss noch für Fragen bereit.